Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Es ist Sonntag tatsächlich, ungewöhnlicherweise, heute eine quasi Live-Folge, weil wir es gestern Abend oder gestern Mittag nicht mehr geschafft haben, die Folge aufzunehmen. Ich war nicht ganz in Form. Es ist also ein sonniger Sonntag heute, kurzfristig nehmen wir diese Folge auf. Bei mir ist es ein sonniger Sonntag, bei Felix in Göttingen passiert was auch immer. Mein Nachbar steht gegenüber an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus. Ich hoffe, der arme Teufel muss sonntags nicht arbeiten, aber witzig, dass mir das gerade so auffällt. Ja, eigentlich ein schöner Tag, denn heute steht meine Impfung an, liebe Freunde. Und auch sonst ein schöner Tag. Gestern hat Zion Williamson den Dallas Mavericks 38 Punkte durch die Korbrinse gehämmert. Das freut mich immer sehr. Ich mag den Spieler sehr. Und ja, Felix hat auch gute Nachrichten. Felix hat einen neuen Job. Und ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch hinter sich. Aber scheinbar mäßiges Wetter. Felix, hallo, wie geht's dir?
Ja, grüß dich. Ja, mir geht's ganz gut. Mich hat die Zeitumstellung auf dem falschen Fuß erwischt, siehst du? So, man merkt schon, auf dem kalten Fuß.
Vielleicht war der falsche Fuß auch kalt.
Ja, vielleicht. War nämlich echt kalt gestern Nacht, das habe ich noch mitbekommen. Also so 1 Grad. Tagsüber schön warm, aber abends, nachts kalt. Insofern bin ich halt gerade noch so ein bisschen müde. Aber sonst, ja, sonst ist doch alles ganz gut. Sonst ist, ja, ich kriege heute Besuch von meiner guten Freundin Michelle. Entschuldigung. Ja, und dann machen wir uns bestimmt einen ganz, ganz angenehmen Tag. Das wird bestimmt ganz nett. Ja, und wie ist bei dir?
Wie geht's? Ja, auch ganz gut. Ja. Ich bin ein bisschen nervös wegen meines Impftermins. Ja, ich habe chronische Verpassangst, dass ich doch die falsche Uhrzeit eingespeichert habe. Aber es ist Quatsch. Also ich habe ja die offizielle App, wo ich das gebucht habe.
Na eben.
Und genau, also ich werde trotzdem nochmal alles doppelt und dreifach checken, ob der Impfpass dabei ist, ob mein Anamnesebogen dabei ist. Es ist wirklich ein bisschen gruselig, dass ich da jetzt, ich habe so diese Horrorvorstellung, dass ich da dann ankomme und dann, ja, Herr Briegel, Sie haben leider folgendes wichtiges Dokument vergessen, deshalb können wir Sie jetzt nicht impfen. Und dann bin ich so, nein.
Und ich wüsste nicht mal, wo mein Impfpass ist. Also
ja, du, das solltest du langfristig mal in Erfahrung bringen. Man kann sich den sonst auch neu ausstellen lassen, ja, ist alles kein Problem. Habe ich nämlich auch machen müssen. Ich wusste auch nicht, wo er ist. Und ich werde ihn nach diesem Impftermin so gut aufbewahren, wie es mir nur möglich ist. Ich gucke auch gerade noch mal in die App, aber 11.15 Uhr ist richtig. Heißt, heute müssen wir auch eine etwas kürzere Folge machen, denn ich werde verfrüht aufbrechen, um auf jeden Fall pünktlich zu sein. Und auch weil die Adresse in Berlin, wo ich mich impfen lasse, nicht besonders gut erreichbar ist. Also da muss man so ein bisschen von der U-Bahn-Station noch eine Ecke laufen. Und oh, ja, furchtbar. Ich bin wirklich ein bisschen kribbelig. Es ist wie eine mündliche Prüfung, obwohl ich nur da sitze und eine Nadel in den Arm kriege.
Oh.
Aber dann ist erstmal warten auf die Nebenwirkung angesagt. Ich stelle mich schon so ein bisschen mental darauf ein, dass ich danach flach liegen könnte. Ist einfach einigen Menschen so ergangen, die AstraZeneca bekommen. Ich bekomme auch AstraZeneca. Wer den Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich in einer Kindertageseinrichtung als Kindheitspädagoge tätig bin und daher auch dringend Notwendigkeit habe, geimpft zu werden. Wir sind im sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb. Ich darf mit 32 Kindern arbeiten, die alle diese Mutanten haben könnten, die mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch Kinder infizieren oder die zumindest von denen getragen werden. Und auch wenn ich eine Maske im Alltag trage, besteht da doch ein gewisses unruheerzeugendes Risiko. Deshalb bin ich sehr froh, dass das jetzt ein Ende findet. Tja, was passiert sonst so in the world, Felix? Hattest du diese Woche Angst? Hast du geweint?
Ich habe gestern geweint. Gestern war nämlich die letzte, das letzte Mal, dass ich mit einer Runde von Leuten Pen and Paper gespielt habe. Also nicht mit den Leuten, sondern die Kampagne war halt zu Ende. Und dann haben wir am Ende jeder nochmal so, wenn wir wollten, unser Happy End narraten können. Und da haben generell auch so ein bisschen ein Ende narrated bekommen von der Spielleiterin und das war sehr schön. Da habe ich ein bisschen nicht so geheult, sondern so ein paar Tränchen im Auge gehabt. Aber sonst.
Ja. Ach schön. Konntest du dich gut in die Welt und in die Gefühle deines Charakters hineinversetzen.
Mhm. Ach schön. Ja, und sonst weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es ging. Ich hatte zum Forschungsgespräch auf jeden Fall Angst. Ein bisschen, ja. Aber das ist eine Nervosität. Stress, ne? Wie letzte Woche.
Die Stress.
Weiß ich gar nicht. Nee. Könnte auch
Eustress gewesen sein. Das war Eustress. Ja. Der kurzfristige.
Kurzfristige.
Der vom Heiratsantrag.
Gute quasi. Ja, genau. Dann sitzt man da in diesem Vorstellungsgespräch und dann muss man kluge Dinge antworten und alles, was man sagt, hat man das Gefühl, wird auf die Goldwaage gelegt. Das ist sehr anstrengend, finde ich. Aber, naja. Hat ja geklappt. Also, hey, mehr Geld für mich. Dann kann ich mehr kleine Plastiksoldaten kaufen. Juhu.
Mhm. Süß.
Ja, ne? Hobbys. Ja, gut. Konsti, worüber spricht man heute?
Ja, wir sprechen über Bad Boys. Bad Boys.
Also nicht, what nicht, you're gonna nicht den do? Film.
What you gonna do when they come for
auch
you?
Auch nicht das Lied.
Wir sprechen nicht über den Film Bad Boys. Wir sprechen über das Rollenklischee eines Bad Boys. Sowohl in gesellschaftlicher Wahrnehmung, also im sozialen Miteinander, als auch ja, in medialer Darstellung. Felix, was ist ein Bad Boy für dich?
Was ist ein Bad Boy für mich? Ja.
Bist du ein Bad Boy? Warst du ein Bad Boy? Oh. Wolltest du mal ein Bad Boy sein?
Weißt du was? Ich war echt überlegen, wie ich diese zweite Frage beantworte, aber ich glaube, die dritte ist die bessere Frage. So, also ja, klar, doch, definitiv. Weil das ja so ein, es ist ja so ein Konzept, ne? Was irgendwie Leuten verkauft wird, dieses, man ist irgendwie, also gerade so sehr heteronormativ und geschlechterbinär gedacht, ne? Wo dann gesagt wird, Männer, die so ein bisschen, weißt du, die so ein bisschen so, ja, so taffe Typen, so, ne? So die, eigentlich quasi all das irgendwie auch vereinen, ne? Was man so allgemein auch gerne mal toxisch maskulin nennt oder sowas. So emotionale Unerreichbarkeit und irgendwie und Abgewandtheit und Coolness und irgendwie und emotionale Verschlossenheit, was ja auch immer gerne als Coolness fehlgedeutet wird, ne? Also.
Ja.
So ein Bums und das alles in sich vereinen. So in meinem Kopf habe ich dann immer so der stereotype Bad Boy in meinem Kopf ist immer so ein Typ mit so einem Drei-Tage-Bart und so einem Kurzhaarschnitt und so einer Zigarette und so Aviator-Glasses, so, weißt du?
Joe Biden-Glasses.
Ja, wer weiß. Und dann mit so einer Lederjacke, aber halt nicht so einer, nicht so einer in Anführungszeichen coolen Lederjacke, wie, also nicht so eine Bikerjacke oder sowas, sondern halt so von H&M. Und so halt so ein stylischer Typ, dem alles auch immer so auf Surface-Level egal ist, weißt du?
Ja.
So, ja, egal, weiß ich doch nicht. Mir doch egal.
Das ist genau in diesem Tonfall, genau, ja.
Und dann zieht er nochmal an seiner Kippe und sagt, ja, und? So, sagt auch nicht sehr viel, ne, ja. Und all sowas. Und das habe ich bestimmt versucht zu sein, sicherlich. Einfach, weil einem das so als erstrebenswert beigebracht wird, wenn man aufwächst als männlich sozialisierte Person. Denke ich. Also es ist halt so dieses, das ist auch ganz tief verwurzelt in echt problematischen Geschichten, oder? Das ist so dieses ganze, die ganzen Nice Guys definieren sich auch über das Prinzip. Und das ist ja nochmal ein anderes Negativphänomen der männlichen Sozialisierung. Aber dieses ganze, ja, und die netten Leute wie ich, die kriegen immer keine Frauen, weil alle Frauen immer nur auf diese Arschlöcher stehen und sich gerne von denen durchficken lassen wollen. Und dann denkt man so, ah ja, okay, also dein Standpunkt ist generell schon mal Antifrau.
Problematisch und misogyn.
Ja.
Ja. Ja. Also, wir reden heute über diese Arschlöcher, über die Bad Boys, die du gerade beschrieben hast. Genau, so stellst du ihn dir vor. Und warst du auch mal so ein Mensch oder wolltest du mal so einer sein?
Sicher.
Hattest du auch eine Lederjacke oder hast du an Zigaretten gezogen und ja und gesagt?
Das ist ganz lustig, weil ich habe Lederjacken, zwei Stück. Die eine, die habe ich von meiner Mutter geerbt, also meine Mutter lebt noch, ne? Also, aber wie man das so sagt, ne, die habe ich von meiner Mutter
bekommen.
Das ist so eine alte Motorradjacke, die ist auch tatsächlich relativ wertvoll. Die halte ich in Ehren. Die ist sehr klobig, deswegen trage ich sie im Alltag eigentlich mittlerweile selten. Früher habe ich sie gerne getragen, weil ich dachte, cool, klobig ist ja toll. Und die andere ist so
warst
eine.
Warst deiner Zeit voraus.
Ja, und die andere ist so eine, die ist, die habe ich irgendwann mal von einem Bekannten meiner Oma gekriegt, weil der hat Sachen verkauft. Und die ist auch, die ist gut. Das ist so eine dünne, angenehme, ich weiß gerade gar nicht, wo sie ist. Irgendwo hier muss sie rumliegen. Aber naja. Aber ich habe, also ich habe nie angefangen zu rauchen. Ich hab mal versucht anzufangen zu rauchen. Und dann.
Ja, genau, ich auch.
Ich habe es aktiv versucht, weil ich dachte, es passt in meine Ästhetik. Was auch,
ja, genau.
Was total blödsinnig ist übrigens, sich zu denken, oh, jetzt fange ich eine potenziell tödliche Verhaltensweise an, nur weil es irgendwie in meine Ästhetik passt. Ich habe es versucht. Ich habe mir im Rewe in Langelsheim eine Packung, weiß ich nicht, Marlboro gekauft oder so. Irgendwas, keine Ahnung, Lucky Strike. Irgendwas, wovon ich wusste, dass das gibt.
Das, was gut aussieht.
Ja, genau. Also jetzt nicht irgendwie irgendwas Billiges, sondern ich habe auch schon den teuren Scheiß gekauft, weil ich dachte, muss ja was bringen. Dann habe ich mir eine Kippe angezündet und war so, boah, Alter, das ist ja nur ekelhaft. Und hab dann den Rest an unseren Bassisten verschenkt und war so, hier, komm, nimm. Du rauchst doch. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall diese, also all das mit dem, ne, dieses leichte Cowboy-Image auch so, ne, dieses so emotional distanziert und unerreichbar und cool und hat auf alles, ne, und hat auf alles eine Antwort, genau. So, das habe ich auf jeden Fall versucht. Das ist auch eine Sache, da muss ich mal ganz klar was loswerden. Das habe ich auch von meinem Vater mitgekriegt. Also nicht aktiv, ne, der hat mir das nie als erstrebenswert verkauft, aber der hat mir das schon vorgelegt. Also insofern.
Hast du das dann übernommen? Ja.
Und du?
Ja, ich kann mich da auf jeden Fall wiederfinden. Ich habe so ein paar Anekdoten dazu. Zum einen, jetzt wo du es erwähnt hast, diese Lederjackengeschichte. Ich hatte auch eine Lederjacke. Bad Boys haben Sprachstörung oder so. Und habe die angezogen. Da war ich 11. Sehr jung. Aber ich fand die cool. Und ich wollte die anziehen.
Ich meine, nichts gegen Lederjacken, Leute. Das ist.
Ja, pass auf. Aber ich wurde sofort, dadurch, dass ich diese Lederjacke getragen habe, in ein Rollenbild gepfercht, in die, von dem andere Leute dann dachten, oh, machst du hier auf cooler Macker oder was? Und habe mir so viel auf dem Schulhof dafür anhören müssen, dass ich eine Lederjacke trage, dass ich die danach nicht mehr angezogen habe.
Ohne Spaß.
Also sowohl so Sprüche von Mädchen, auch älteren Mädchen, die in mir vorbeigegangen sind, ich mag die Jacke, oh, die Schuhe, oh. Und ich habe mich so unwohl und so in einem negativen Licht gesehen, gefühlt. Ich hatte auch so einen Hut damals. Das hat dann das ganze Bild komplettiert. Also ich sah im Endeffekt aus wie so jemand, der auffallen möchte. So, also das wurde mir dann unterstellt. Oh, du möchtest auffallen, du hast eine Lederjacke an. Ich war so, nein, ich finde einfach nur eine Jacke schön, Mann. Mit dem Hut genauso. Ich fand den Hut halt toll. Aber mir wurde dann zugeschrieben, ach, du möchtest auffallen. Ja, wer sich so anzieht, der möchte auffallen.
Weißt du nicht,
das ist quasi das Männer-Äquivalent zu, ja, die hat wenig an, die möchte angebaggert werden. So war bei mir, ja, der möchte sich irgendwelche dummen Sprüche anhören, wo ich so dachte, Alter, ich mochte einfach diese Jacke. Was wolltest
hast du
sagen?
Du hast auch damals so Fedoras getragen, oder? War das nicht so ein Fedora-Ding?
Ja, ich habe eine Zeit lang solche Hüte getragen und dann aus mangelnder Kompatibilität zu meiner restlichen Kleidung irgendwann wieder abgelegt, aber auch, weil mir die einfach oft weggenommen wurden auf dem Schulhof, weil ich damit geärgert wurde. Und dann habe ich mir jetzt erst 10 Jahre später wieder einen schönen Hut gekauft und den trage ich jetzt auch öfters. Jetzt gerade residiert er leider nicht an meinem Wohnort, weil ich ihn bei meinen Eltern vergessen habe. Liebe Grüße an Mama, ich hoffe, er ist in guter Verwahrung und ich kann ihn bald wieder abholen. Das habe ich mich damals nicht getraut, diese Lederjacke trotzdem anzuziehen, denn ich wurde als Bad Boy wahrgenommen und ich habe mich in dieser Rolle nie wohlgefühlt. Und das Zweite ist dann natürlich auch während der Pubertät dieses, ich muss rauchen, das sieht cool aus. Ich habe tatsächlich so mit 15, 16 ab und zu mal geraucht, vor allem wenn wir auf Partys waren und ich hatte eigentlich fast nie eigene Zigaretten, soweit ich das weiß, aber mir ging es genauso wie dir, ich wusste so, Marlboro, das ist so cool und ich wollte vor allem anderen Menschen, die ich cool fand, eine Zigarette geben können, deshalb hatte ich teilweise Zigaretten irgendwie ergaunert und hatte die einfach, um dann auf Fragen sagen zu können, ja klar habe ich eine Zigarette für dich oder eine Kippe, ja klar habe ich eine Kippe von dich, hier nimm, ja echt voll korrekt von dir und dann war ich so, look at me, ich gehöre dazu und ich war aber genauso wie du, ich fand das immer eklig und ich fand vor allem den Geschmack am nächsten Morgen eklig und du hast gestunken und das war mir dann auch peinlich vor meinen Eltern da irgendwie das Risiko einzugehen, dass das alles gerochen wird und so, ich hab eh nach Rauch gerochen, ne? Von daher es war auch wirklich so, dass ich auch in den Jahren danach, so nach meiner 16. Geburt, ich wurde immer voll gequalmt, ob ich da jetzt mitgeraucht habe oder nicht. War für meine Lunge auch egal. Ich habe immer passiv mitgeraucht. Viele meiner Freunde haben geraucht. Ja, ja. Aber ich habe auch einfach gemerkt, in diesen Raucherpausen in der Schule, die setzen sich neben dich und du riechst es sofort. Und auch heute habe ich Arbeitskollegen unter ErzieherInnen, ist das sehr verbreitet, dass geraucht wird. Die kommen wieder aus der Pause und du riechst es sofort, wenn sie durch den Gang gehen. Ja. Nicht angenehm, aber ich war auch so, ja, das wirkt mysteriös und auch für die Mädels, die ich meinte, beeindrucken zu müssen, ist das vielleicht irgendwie edgy, aber ich habe nie positive Reaktionen darauf bekommen. Also wirklich, dieses Ganze, was im Kopf ist, man denn? Eher das Gegenteil. Oh nein, du sollst nicht rauchen. Oh nein, Konsti, warum machst du das? Und ich war so, betrunkenes Gelaber.
Aber ich meine, ohne Spaß, erstens,
irgendwie begründet, ja,
die meisten Leute, die ich kenne, die wirklich auch rauchen, ne, schon jahrelang, mein Vater zum Beispiel, das ist schon wieder so ein Ding, das sind immer die anderen Leute immer sagen, fang bloß nicht damit an, das ist scheiße. So. Also, ne, und mein Vater hat ja auch Krebs gehabt, deswegen. Und also Blasenkrebs. Und also der hat auch nicht aufgehört, deswegen. So. Ne? Das ist auch mein Vater ganz gut definiert, vielleicht manchmal. Aber was man nicht alles für komische Verhaltensweisen adaptiert, weil man denkt, dass einem das irgendwelche Vorteile bringt oder weil man denkt, dass einem das irgendwie glücklich macht in the long run. Ja, und das ist wirklich, wirklich albern. Also mit dem Rauchen, mit dem Trinken auch. Also ich habe damals, also so als Teenager oder was, da fand ich das auch richtig gut, viel und schnell trinken zu können. So, und heute, jetzt habe ich Freitag hat mir der Freund meiner Mitbewohnerin aus dem Kreuz geleiert, dass er mir einen Cocktail machen darf. Und dann hat er mir einen Whisky Old Fashioned gemacht. Und dann habe ich diesen einen Cocktail getrunken. Und alter Vater, war ich breit. Weil ich ungefähr ein Jahr davor keinen Alkohol angerührt hatte. Und die Erfahrungen, die ich dann da gemacht habe, einfach nur von diesem Eier. Und zack, bumm, kamen all diese komischen Erfahrungen von irgendwelchen versoffenen Abenden wieder. Ja, hatte ich diesen Spritgeschmack im Mund und zack, Zeitreise. Und da habe ich mir direkt gedacht, nee, weißt du was, es ist gut, dass du nicht trinkst. Du lässt das jetzt auch wieder, das ist in Ordnung. Du musst das nicht tun. Keiner zwingt dich dazu. Und du
Trinken ist auf jeden Fall auch so eine typische Bad Boy-Eigenschaft. Ja. Ich erinnere nur an unsere Folge so auch zu diesem ich sitze an der Bar und trinke mir den Schmerz weg, kind of Typ. Ne? Also
genau, der gleiche Typ ist das ja auch.
Es gibt keinen guten deutschen Ausdruck dafür. So brooding, weißt du? Dass der finstere, mysteriöse Mann, der seinen Schmerz nicht bespricht, sondern der ihn wegtrinkt. Und ich habe das auf jeden Fall auch so übernommen, auch gerade bei Liebeskummer und wenn das besagte Mädchen auch noch auf der Party war. Und auch da, es gibt keine positiven Reaktionen darauf, dass man viel trinkt. Nein. Das kommt dann nur von den anderen Kumpels, die auch besoffen sind. So, ey, jawohl, gib dir noch ein. Aber gerade von der Seite, die ich beeindrucken wollte, war das immer eher, oh Mann, warum macht er das? Und nie das gewünscht. Ich habe eher Mitleid damit erregt. Das war nie cool.
Niemals.
Und vor allem, um das nochmal so ein bisschen zu Ende zu führen, ja, ich wollte auf jeden Fall ein mysteriöser Bad Boy sein, aber ich habe immer gemerkt, dass es total konträr zu meinem Naturell ist. Also ich bin eher jemand, der so, hallo, wie geht's? Und ich lerne euch jetzt kennen. Ich mag Menschen. Ich bin eher so ein Mensch und nicht so ein, ey, na?
Ja, also ja,
du bist mir voll egal, ich muss nicht mit dir reden, sondern ich bin neugierig, ich möchte mit den Menschen sprechen. Ich muss das dann verbergen und so tun, als hätte ich ein mangelndes Interesse an meinem Umfeld und als wäre mir alles egal und als...
Ich kann das
nicht. Nee, also das geht überhaupt nicht eigentlich.
Ich kann das voll nachvollziehen, also weil ich wollte immer auch sehr interessant sein, weißt du, ich wollte immer interessant sein und anders und besonders und irgendwie. Und dann habe ich festgestellt, also das Ding ist halt, ich bin eigentlich überhaupt kein so aufgedrehter Typ. Ich bin, glaube ich, eigentlich von meiner Veranlagung her ein sehr ruhiger und fast schon ein bisschen lethargischer Mensch. Das ist aber auch okay. Also das ist auch wirklich okay. Nur ich habe da jahrelang genau wie du versucht, irgendwie wer anders zu sein, weil ich dachte, das ist besser. Weil ich habe mich halt auch selber angeguckt und dachte so, nee, das will ja aber auch keiner haben in seinem Leben, oder? Was habe ich den Leuten denn zu bieten? Und jetzt rückblickend muss ich sagen, boah, wenn ich einfach mal mehr auf mein Inneres irgendwie selbst gehört hätte und einfach, weißt du, ich hätte wahrscheinlich viel von den abgefahrenen Erfahrungen, die ich gemacht habe, gar nicht gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich die gebraucht habe, vielleicht, weiß ich nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall kann ich mich da sehr drin wiederfinden, dass das immer irgendwie, ich wollte das, aber das war nie, wer ich war, so, das hat mich nie, selbst wenn ich das irgendwie mal hingekriegt habe, dieses Image irgendwie halbwegs glaubhaft zu porträtieren, hat mich das ja nicht glücklich gemacht, ne?
Ja, Wo diese Sehnsucht herkommt, ein Bad Boy zu sein, ist so ein bisschen schwer festzumachen, aber auf jeden Fall ist eine große Quelle des Einflusses die mediale Repräsentation dieses Stereotyps. Also vor allem aus dem Fernsehen, aus Film und Fernsehen. Oh, und aus wissenschaftlichen Forschungsgründen habe ich mir gemeinsam mit meiner Freundin vor 2 Tagen den unsäglichen Netflix-Film The Kissing Booth angeguckt, denn ich war auf der Suche nach einem schlimmen Bad Boy, der positive Repräsentanz in einem Film findet, und da hat, ich glaube, meine Freundin hat mir den Film dann auch empfohlen, meinte, ja, ich glaube, da kommt der vor, schon mal gehört, gucken wir uns den mal an. Und Heide Witzka haben wir da ins Schwarze mitgetroffen. Also, The Kissing Booth, damit ihr euch den nicht antun müsst. Ganz kurz zusammengefasst. Wie fange ich am besten an, ohne den direkt niederzumachen? Ich kann vorwegnehmen, um auch mein Bedürfnis dafür zu befriedigen, das einmal gesagt zu haben. Es ist ein fürchterlicher Film und ihr solltet ihn nicht gucken, außerhalb von Trash-Gründen. Aber selbst dafür ist er eigentlich nicht gut genug. Es geht darum, dass ein weißes, privilegiertes, reiches Mädchen in L.A. mit so halbtragischer Backstory auf den Bruder ihres Nice-Guy-besten Freundes steht. Dieser Bruder vom Nice-Guy-besten Freund, die in einer absoluten Luxusvilla leben und noch reicher und noch weißer und noch privilegierter sind als der Hauptcharakter, ist ein klassischer Bad Boy. Der ist 1,96 groß, der ist Footballspieler, der ist muskelbepackt, der ist still, der knutscht mit älteren Mädchen mit vielen Piercings rum, der ist mysteriös, unerreichbar und verboten. Denn mit ihrem besten Freund hat dieses Mädchen einen Freundschaftspakt, der besagt, dass man sich nicht an Verwandte heranmachen darf, wenn es so um romantische Dinge geht. Also das ist off-limits, wie man so schön sagt.
Unglaublich an den Haaren herbeigezogen.
Oh, und auf jeden Fall stellt sie dann fest, also mit dem ist sie auch aufgewachsen, mit dem älteren Bruder, der war immer irgendwie around und sie fand ihn immer irgendwie toll und der prügelt sich die ganze Zeit und haut Leuten auf die Fresse, er gewinnt auch immer. Und er verprügelt auch in diesem Film mindestens 3 Personen.
Sexy.
Und genau, und dann stellt sie aber fest, ja, doof, ich verlieb mich in den. Und dann irgendwann stellt sie fest, oh, der macht so komische Dinge, auch irgendwie uneindeutig, der verhält sich so merkwürdig, der verprügelt jemanden, der mich begrapscht hat. Dann hat sie mit dem, der sie begrapscht, aber ein Date. Ja, es ist ein bisschen merkwürdig, um es nett auszudrücken. Und dann darf dieser Typ nicht zum Date kommen, weil der ältere Bruder sagt, du gehst da jetzt nicht hin, weil die ist off limits, die datet niemand. Und dann fragt sie den, hey, warum verbietest du den ganzen Jungs, mit mir auf ein Date zu gehen? Und dann sagt er so uneindeutige Sachen und letztendlich stellt sie heraus, auch dieser Bad Boy hat Gefühle für das Mädchen, für die Protagonistin.
Bam, bam,
und nach einem ewigen, qualvollen Hin und Her, weil sie von diesen beiden Männern, ihrem besten Freund und dessen Bruder ihr Leben bestimmen lässt, entwickelt sich da also eine Romanze. Der beste Freund sagt, das ist mein Bruder, du glaubst noch nicht ernsthaft, dass du was von dem, also das wäre ja absurd. Und sie so, hahaha, ja, wäre ja absurd. Der beste Freund droht quasi, ihre Freundschaft zu beenden. Also nicht, weil er auf sie steht, ne, der hat da eigene Freundin, sondern weil es einfach seine beste Freundin ist, weil die mit ihrem Bruder zusammen ist. Der hat Angst, dass der große Bruder seine Freundin verprügelt, also seine beste Freundin, die Protagonistin. Und weil er so gewalttätig ist und sagt so, der ist nicht gut für dich. Und also im Endeffekt wehrt sich die Protagonistin die ganze Zeit unterschwellig, auch wenn das nicht so dargestellt wird, dagegen, dass diese Männer ihr Leben fremd bestimmen. Aber letztendlich einigen sie sich irgendwie und der beste Freund lässt es zu und will nur, dass seine beste Freundin glücklich ist. Und dann darf sie mit ihrem Bruder zusammen, mit seinem Bruder zusammen sein. Und dann reiten sie auf seinem Motorrad in den Sonnenuntergang. Ohne Scheiß, er fährt Motorrad. Er hat eine Lederjacke und er fährt Motorrad. Ja. Ne? Er ist 1,96 groß, Footballspieler, muskelbepackt, er fährt ein Motorrad und prügelt sich. Das ist der Bad Boy. Und er hat auch Aggressionsprobleme und er ist einfach so, das schildert er auch so. Ja. Und er kann das nicht ändern, er muss dagegen ankämpfen, das ist einfach die Art, wie er tickt. Und nur wenn sie sich vor ihn stellt und sagt, look at me, und er guckt mich an, dann kann er sich so langsam beruhigen wie ein wilder Stier oder wie man das auch nennen möchte. So, und da haben wir jetzt also ganz viele der Sachen, die wir auch schon besprochen haben, ganz viele Boxes getickt. Von dieser Klischee-Vorstellung eines Bad Boys. Und der hat am Ende ja auch Erfolg, ne? Also die haben dann auch eine Romanze, es gibt einen zweiten Teil und da haben sie auch eine Romanze und es soll noch einen dritten Teil geben, wo diese Romanze fortgeführt wird. Und die Leute stehen scheinbar drauf, ne? Es ist ein sehr erfolgreicher Netflix-Film gewesen. Oh, man könnte meinen, ist von vor 20 Jahren mindestens. Und ja, popularisiert auch weiter diesen Stereotyp. Ne? Sei wie heißt er dann? Noah. Sei wie Noah und sei ein Bad Boy.
Großartig. Ja,
es gibt noch weitere Filme, die mir spontan einfallen, wo der Bad Boy auch popularisiert wird. Mir würde jetzt auch spontan Twilight einfallen. Da ist Edward ja eigentlich auch so eine Art mysteriöser, brooding Bad Boy. Und das ist ein generationenprägender Romanzenfilm gewesen. So leichten Fantasy-Elementen. Mir fällt 10 Dinge, die ich an dir hasse ein. Ein ganz toller, lustiger Film eigentlich, aber der auch mit Heath Ledger in der Hauptrolle einen ganz klassischen Bad Boy, dem alles egal ist, popularisiert, aber einer, der nicht beliebt ist, sondern einer, der eher so ein Freak ist. Von daher würde ich das noch so ein bisschen durchgehen lassen, aber ist auch auf jeden Fall ein Bad Boy. Ja, und immer wieder findet sich dieses Rollenbild des bösen Jungen wieder, der etwas repräsentiert, was nicht sein darf, aber was begehrt wird. Ja. Und so ist es auch, wenn man den Ursprung dieses Rollenbilds sucht, so, dass man darauf stößt, dass die eigentlich zum einen gar nicht so eindeutig festzumachen sind auf ein bestimmtes Rollenbild, zum anderen aber irgendwie doch, und dass sie einfach auch eine historische Entwicklung durchhaben. Also es war ja schon immer so, dass das Verbotene irgendwie auch schon im biblischen Kontext begehrt wird, und im TV- und Medienkontext ist es so, dass die Bad Guys, Bad Boys, früher die Bösewichte waren. Ganz klassisch, ne? Also die moralisch fragwürdig gehandelt haben, die waren die Bösewichte, die überwunden werden mussten, die besiegt werden mussten, gerade so in den 30er Jahren, und die wurden von den klassischen Helden besiegt, den strahlenden blonden weißen Männern wahrscheinlich. Und erst so in den 50er Jahren mit einem gewissen James Dean und mit Marlon Brando als Charakterdarsteller haben sie sich dann zu tragischen Figuren gewandelt, die unter einer harten Schale und unter moralisch fragwürdigem und regelbrüchigem Verhalten eigentlich einen weichen, verletzlichen Kern hatten, den es von einer meist weiblichen Hauptperson zu retten gilt. Und das ist auch die furchtbare Frauenrolle, die dann in solchen Kontexten zugeschrieben wird. Es gibt dann eine weibliche Protagonistin, wie auch in The Kissing Booth, deren Aufgabe es im Endeffekt ist, diesen Bad Boy durch Liebe zu retten.
Ja.
Ich erinnere mich da auch an einen gewissen Film namens Die Schöne und das Biest. Im Endeffekt ist es auch so. Ne? Es gibt die schöne Frau, die allein durch ihren zarten Wesenseinfluss diesen Mann rettet.
Vor allem die Idee, die dahinter steht, ne? Dieses, es ist ja auch so ein Meme mittlerweile, I can save him. Dieser Gedanke, dass man selbst bei Leuten, die so ein komplett toxisches Persönlichkeitsbild haben. Und dazu muss man immer Folgendes festhalten. Menschen, die so drauf sind, die haben mindestens immer ein, wenn nicht mehr, psychische Probleme. Also es gibt keine Menschen, die so komplett emotional distanziert und weiß ich nicht und kalt und merkwürdig und im Zweifel gewalttätig sind, die keine Probleme haben. Das heißt, die Leute dürfen einem auch leid tun. Das ist auch in Ordnung. Das ist eigentlich Zeug, das von, glaube ich, viel Grundverständnis für, wie Menschen funktionieren, wenn einem solche Leute leid tun und man sie nicht nur scheiße findet. Aber es ist absolut nicht die Aufgabe eines romantischen Partners oder einer romantischen Partnerin, sich mit solchen Leuten zu verbinden und zu versuchen, für sie die Arbeit zu machen, die sie anscheinend selber nicht machen wollen. Ja, es ist generell sehr schwierig, mit Menschen funktionierende Paarbeziehungen zu führen, die schwere psychische Probleme haben. Und diese Beziehungen nur einzugehen, weil man der Meinung ist, dass man sie retten kann, führt unweigerlich in meiner Erfahrung dazu, dass beiden Leuten nur Schmerzen bereitet und Kacke ist. Das heißt also, das funktioniert auch nicht. Also man kann nicht einfach irgendwo hingehen, die Leute verbiegen. Das wird nicht. Das müssen die Leute selber wollen und das müssen die Leute auch selber machen. Man kann sicherlich Leuten dabei helfen, aber das ist ja, ne, erster Schritt der Therapie. Einsehen, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe. So, und solange die Leute da nicht sind, kann man sie nicht retten. Es geht nicht. Das ist wie wenn jemand im Meer treibt und du sagst, hier, nimm meine Hand, ich zieh dich raus. Und der Typ im Meer sagt, wieso?
Und zündet sich eine Zigarette an, während er ertrinkt.
Treibe doch hier.
Ja, überhaupt nicht mehr. Bevor wir das jetzt weiter ausführen und nochmal so ein bisschen auf diese wichtigen Dinge eingehen, die du jetzt auch schon angesprochen hast, mit was das eigentlich im weiteren Bedeutungs- Horizont so heißt für so Umsetzung in realem Leben. Da habe ich nämlich auch eine Anekdote zu, warum wir diese Folge überhaupt machen heute. Können wir nochmal die wissenschaftliche Sicht auf Bad Boys schildern, die wir gefunden haben? Mhm. Wir ziehen uns da vor allem auf eine große Doktorarbeit mit dem Titel Do Nice Guys Finish Last.
Do Bad Guys Finish First.
Do Bad Guys Finish First, genau, ist eine tolle Doktorarbeit, oder? Also,
der Titel ist schön, ja, auf jeden Fall.
Das Klischee Nice Guys Finish Last, im Umkehrschluss heißt das also Bad Boys Finish First, deshalb die Frage hier als Doktorarbeitstitel. Und auch da wird sich erstmal gefragt, was ist denn ein Bad Boy überhaupt? Und diese Rollenklischees, die wir jetzt schon genannt haben, aus Filmsicht, die sind hier so ein bisschen wesentlich loser definiert, gerade wenn man jetzt also die, es wurde sich vor allem auf Frauen bezogen, heißt also, eine klassische heteronormative Erzählweise, stehen Frauen auf Bad Boys? Das ist nicht die Frage, die wir uns hier in diesem Podcast stellen, aber das ist das, was in dieser Studie erfasst wurde, um Bad Boys erstmal zu charakterisieren. Es wurden also Frauen gefragt, was ist denn ein Bad Boy? Und letztendlich haben sich da in einer Umfrage Merkmale herauscharakterisiert, die da heißen, Dominanz sozialer, finanzieller und physischer Natur, heißt also, die wissen in sozialer Hinsicht, was sie wollen und nehmen es sich einfach. Man könnte auch sagen, die übergehen in sozialer Hinsicht Menschen. Ja. Finanziell unabhängig, beziehungsweise haben Geld, ne? Ja. Also sind nicht von anderen abhängig und haben eine gewisse Eigenständigkeit. Und auch physische Dominanz, ne? Also das, was ich jetzt gerade schon aus The Kissing Booth erzählt habe, 1,96 Muskelbepackt, das wäre physische Dominanz. Ja. Und das alles seien anziehende Merkmale, die für ihre Fruchtbarkeit sprechen und daher Relevanz für die Partnerwahl und ja, genau, für die Partnerwahl haben und dafür sprechen, sich mit denen fortzupflanzen. So steinzeitmäßig das auch
geht. Der dickste Gorilla, ne? Irgendwie.
Genau, der sei am potentesten. Außerdem charakterisieren die Bad Boys eine mangelnde Sozialkompetenz und eine geringe soziale Unterstützung beziehungsweise eine geringe Empathiefähigkeit. Es gibt wohl tatsächlich, darauf wird in dieser Doktorarbeit verwiesen, Studien, die weniger empathischen Männern eine höhere sexuelle Anziehungskraft auf PartnerInnen bescheinigen. Die Gründe dafür sind allerdings vielfältig und es steht zur Debatte, ob das jetzt so verallgemeinerbar ist, dass das in jedem Kontext so ist. Also es ist wohl kontextabhängig. Und auch generell wird Bad Boys eine höhere Anziehungskraft für sowas wie One-Night-Stands, also für kurze sexuelle Kontakte bescheinigt. Und weitere zugeschriebene freie Eigenschaften von den Studienteilnehmerinnen waren auch eine höhere Risikobereitschaft, die dem Bad Boy zugeschrieben wird, sowie eine eben schon erwähnte geringere Empathiefähigkeit und die höhere Wahrscheinlichkeit von Regelbrüchen. Also auch da The Kissing Booth, sehr gutes Beispiel, ne? Der Typ prügelt sich ständig, sitzt beim Rektor, dem ist das aber egal, ne? Wie wir schon gesagt haben, ja und. Und er bricht einfach jede Regel, wie es ihm eben passt und hat dadurch so ein gesteigertes, ja, ist mir egal, Selbstbild, was er verkörpert.
Ja.
Das also aus wissenschaftlicher Sicht so ein bisschen das Bild vom Bad Boy. Und es wird abgegrenzt, auch in dieser Doktorarbeit, zu anderen männlichen Rollenbildern. Es gibt dann, also es wird so eine Tabelle gezogen, es gibt als Gegenstück zum Bad Boy den schon erwähnten Hero, der also das positive Gegenbeispiel so ein bisschen dazu ist, aber auch so dieses dominante Auftreten hat. Und je weniger Dominanz und soziale Kompetenz dann ausgebildet ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es noch zwei weitere Kategorien gibt, auf die das Ganze zutrifft, nämlich den Nice Guy, ja, der also wenig Dominanz und hohe Empathiefähigkeit und hohe Regelkompatibilität aufweist und dadurch weniger attraktiv wirkt, aber der zumindest nett ist, und den Loser, der das Ganze eben noch mit wenig Erfolg und wenig Anziehungskraft verknüpft. Also Loser, Nice Guy und Bad Boy und Hero sind so die verschiedenen Rollenbilder, die sich für Männer scheinbar ergeben, wenn es um das Interaktionsverhalten mit Frauen geht. Ja, also so, das sind unsere Möglichkeiten, Felix. Ich weiß ja nicht, wo du dich da jetzt verortest in diesem Viereck, aber das sind so scheinbar die Möglichkeiten. Bleiben wir mal bei den Bad Boys. Der Grund, dass ich auch Felix dieses Thema vorgeschlagen habe, Bad Boys, ist, dass die kleine Schwester meiner besten Freundin mit einem Menschen zusammen ist, den meine beste Freundin als kleiner Bad Boy betitelte, als sie mir von seinen Verhaltensweisen berichtete. Und mich hat das Ganze sauer gemacht, weil ich ihr immer wieder gesagt habe, nee, hör auf, das mit seinem Geschlecht zu begründen, dass er sich wie ein Arschloch benimmt. Das ist ein Arschloch. Sie hat mir da verschiedene Sachen geschildert.
und auch auf die Gefahr hin, dass der sich das, dass das jetzt sich Menschen anhören, die den kennen, ne? Und dann denken, oh, das ist doch der Kevin. Er heißt nicht Kevin. Ich habe immer wieder darauf verwiesen, nee, das ist nicht einfach, der ist halt ein Bad Boy, deshalb geben wir dem, deshalb kommt er damit durch, wie er sich gegenüber dieser kleinen Schwester verhält. Das ist ein Arschloch, der benimmt sich wie ein Arschloch. Und das möchte ich nicht damit begründen, Boys will be Boys und der ist halt 16 und ein kleiner Bad Boy. Nein, das ist nicht akzeptabel, der übergeht seine Partnerin, der redet schlecht von der. Das sind alles Verhaltensweisen, die nicht anziehend sein sollten und nicht passabel sind, dadurch, dass der einfach ein Bad Boy ist, sondern das ist nicht in Ordnung. Und das hat nichts mit Bad Boy sein zu tun. Aber wir merken, es gibt in der gesellschaftlichen Wahrnehmung durch die Begründung dafür, dass das eben ein Rollenbild ist, eine Begründung, das okay zu finden und das durchgehen zu lassen.
Ja, ja, doch, doch, definitiv. Ja, und es ist halt einfach dieses, das ist so ein, wieder so ein typisches schädliches Ideal, was nicht nur aber vor allem in erster Linie für Nicht-Männer trügerisch und schädlich ist, sondern halt aber auch für Männer selber. Denn wie wir schon gesagt haben, wir haben uns in dieser Rolle, als wir versucht haben, sie einzunehmen, nie wohlgefühlt. Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht. Sie aber das Gefühl haben, dass das ihre, ja, wie sage ich jetzt, ihre einzige Chance ist. Ja, also wenn du zum Beispiel geringes Selbstwertgefühl hast und der Meinung bist, ja, so ist es halt, und dann in dieses Loch fällst, von Frauen stehen nur auf Arschlöcher, dann hast du eine Wahl. Kannst entweder davon ausgehen, dass du nie eine Frau abbekommst, jetzt so heteronormativ und cis-zentrisch gedacht, oder wirst halt ein Arschloch, ne? So, und wenn du dann der Meinung bist, okay, das ist ein notwendiges Übel, dann machst du dich ja damit auch nur selber kaputt. Weil das Schlimmste ist, wenn du dann damit auch noch Erfolg hast. Ja, also wenn dann tatsächlich da irgendwelche One-Night-Stands oder kurze sexuelle Beziehungen rauskommen und du das Gefühl hast, okay, es funktioniert ja. Weil ich glaube, dann wirst du in einem Verhaltensding bestärkt, was effektiv nur dazu führt, dass du niemals irgendwelche langfristigen Partnerschaftsbeziehungen führst, sondern halt in letzter Konsequenz immer nur kurzfristige, emotional ja auch einfach anstrengende, emotional erschöpfende Partnerschaften auf horizontaler Ebene führst und auch selber nicht wachsen kannst als Mensch. Und das ist halt echt eine Falle. Echt eine Falle. Auch für die Leute, die sich in Abgrenzung von Bad Boys definieren, weil ich finde, das hat ganz deutlich, ganz, ganz deutlich auch Tendenzen zu dieser Incel-Szene jetzt schon wieder.
Ja, gut, dass du es ansprichst, es lag mir auch schon auf der Zunge, ja. Aber führ weiter aus.
Und als Incel bezeichnet man Leute, die sagen, wie heißt es, unfreiwilliges Zölibat. Ich habe es auf Deutsch.
Involuntary Celibate.
Ja, unfreiwillige genau. Zölibats. Menschen, die sagen,
das sind Insults.
Genau, das sind Insults. Die sagen, ich habe keinen Sex, nicht weil ich nicht könnte, sondern weil es nicht geht, weil Frauen alle scheiße sind, weil die stehen.
Nicht weil sie nicht wollen. Genau. Sie wollen, ja, aber es genau. geht
sie
nicht.
Sie wollen, aber es geht nicht und es liegt daran, dass Frauen alle scheiße sind, weil die nur auf Arschlöcher stehen. Also es ist halt wirklich dieser Gedanke, dieses Bad Boy Gedanken, komplett weitergedacht in eine sehr misogyne, Frauen und Männer und Menschen verachtende, gewalttätige, hat auch viel mit sexueller Gewalt zu tun, gewalttätige Idee, die auch einfach schon in vielen Leuten jetzt eine Rolle gespielt hat, die auch einfach sexistisch und auch teilweise rassistisch begangene, motivierte Gewalttaten,
Mordanschläge
und sowas. Geplant und durchgeführt haben. Also das ist, da sieht man mal wieder, dass dieses ganze Prinzip von toxischer, hegemonialer Maskulinität, was mit diesem Bad Boy-Image untrennbar verknüpft ist, in letzter Konsequenz halt einfach weitreichende, destruktive Folgen hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man den Leuten nicht durchgehen lässt, dass sie eben ein Bad Boy sind, sondern dass man die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie problematisches, oder was heißt problematisch? Ja, doch, problematisches und im Zweifelsfall verletzendes Verhalten an den Tag legen. Und das heißt ja nicht, dass man den Leuten immer mit 180 vor den Karren fahren muss. Man muss nicht alle Leute, wenn man sagt, man muss Menschen mit ihren Problemen oder ihren problematischen Verhaltensweisen konfrontieren, dann heißt es ja nicht immer, dass man hingehen muss und sagen muss, hör mal zu, Hurensohn. Weil Chance ist, dass die Leute dann auch zumachen. Aber gerade wenn das so Sachen sind, die sich erst abzeichnen, die noch nicht so sind, dass irgendwie, weiß ich nicht, wirklich auch Sachen passieren, die gar nicht gehen, ja, irgendwelche Gewaltgeschichten oder sowas, ja. Das wird in dem Fall, ich weiß es nicht, aber ja wahrscheinlich eher noch so ein, ja, wie sage ich, so ein Teenager-Ding sein. Ja? Ich hab's nicht gehört, aber also, ne,
Ja,
deswegen
voll,
weiß ich
voll, auf
nicht.
jeden Fall.
Aber da ist es dann auch echt in Ordnung, wenn man zu den Leuten hingeht und sagt, hör mal zu, Kevin. Wie du das jetzt etabliert hast, ne? Hör mal zu, Kevin. Das ist nicht sinnvoll, was du tust. Das macht doch keinen Spaß. Das macht dir keinen Spaß. Das macht deiner Freundin keinen Spaß. Warum machst du denn das? Das ist doch Blödsinn. Und dass man dann tatsächlich auch versucht, den Leuten beizubiegen, dass das doof ist. Wenn man älter ist als 16 oder sowas, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, den Leuten zu sagen, hör mal, ich glaube, ich mag dich eigentlich, aber wie du dich da und da verhältst, finde ich nicht in Ordnung und deswegen sehe ich es nicht ein, mit dir irgendwie gerade mehr Zeit zu verbringen. Kannst du mal drüber nachdenken, wenn du magst. Das ist wichtig und das ist in Ordnung. Ihr dürft Leute immer darauf hinweisen, wenn sie Verhalten an den Tag legen, was nicht okay ist. Und ihr dürft ihnen auch sagen, hey, du musst das nicht sein. Ne? Vielleicht müssen sie das mal hören. Vielleicht müssen die Leute einfach mal hören, hey, du musst überhaupt kein Bad Boy sein. Warum denkst du denn, dass du das sein musst? Du bist doch generell eigentlich, glaube ich, ein Mensch, der irgendwie auch andersrum. Alle Menschen haben inhärent einen Wert. Kein Mensch auf dieser Welt ist inhärent wertlos. So, und wenn man mit dieser Philosophie da rangeht, dann kann man sagen, hey, du hast doch auch andere Qualitäten. Du musst jetzt hier nicht den Marlboro-Mann machen und auf deinem Pferd in den Sonnenuntergang reiten, ganz alleine. Das gehört ja auch mal noch so zu diesem Bad Boy-Image dazu, ne? So Einsamkeit und irgendwie und wenig, wenig Freunde und so. Stand ja da auch mangelnde Sozialkompetenz. Ne, wenn man den Leuten mal wieder ins Gedächtnis ruft, dass sie eigentlich auch ein Recht haben, geliebt zu werden, so wie sie sind und sie sich nicht verstellen müssen und nicht irgendwie anders sein müssen, weil sie alle inhärent wertvoll sind. Und wenn man das auch selber internalisiert, dann hat man auch weniger Chancen, selber irgendwie so in diese Richtung abzurutschen, denke ich.
Ja, um das nochmal ganz klar festzuhalten, du hast es jetzt schon angesprochen, toxische, hegemoniale Maskulinität. Bad Boys sind romantisierte Versionen gelebter toxischer Männlichkeit. Nichts anderes. Ja, das ist nichts anderes als, dass eigentlich schädliche, negative Eigenschaften an Männern romantisiert, als notwendig oder begehrenswert dargestellt werden und vor allem so dargestellt werden, als müssten Frauen sich in die Rolle begeben, die zu heilen. Also Bad Boys sind quasi heilbare toxische Männer. Das ist grundsätzlich ja nett, dass toxische Maskulinität als nicht dauerhaft dargestellt wird und als überwindbar, aber es braucht immer diesen Fremdeinfluss Frau. Und das ist auch das Frauenfeindliche an diesen Bad Boys-Darstellungen. Es braucht überhaupt nicht die Frau, um Männer klarzumachen, dass sie sich gerade toxisch benehmen. Das ist sogar im Gegenteil ein Grund, dass Männer massiv bedürftig sind, den Einfluss von Feminismus zu akzeptieren und gut zu heißen. Also Männer profitieren in dieser Hinsicht ganz klar vom Feminismus, der Frauen empowert, in solchen Situationen darauf hinzuweisen, dass das alles nicht okay ist. Es ist schade, dass wir das brauchen als Männer, um uns klarzumachen, dass das, was wir gerade tun, nicht okay ist in diesen Bad Boy-Versuchungen, denen wir nachgehen. Aber das ist eben ein Moment, wo wir auch als Männer den Feminismus gutheißen müssen und sagen können, ja, danke, dass ihr uns darauf hinweist, auf dieses Fehlverhalten. Es ist nicht euer Auftrag, aber danke, dass ihr es jetzt trotzdem tut. Weil ganz klar, vieles an diesem Bad Boy-Image absolut toxisch ist und nicht akzeptabel. Das ist nicht romantisierfähig und nicht romantisierbar, dass Menschen in sozialer Hinsicht übergangen werden, dass wir Menschen mit Empathiemangel begegnen und dass wir uns letztendlich auch einfach selbstschädlich verhalten. Was ist daran gut? Nichts ist daran gut. Und ich denke, es ist langfristig der Auftrag als Gesellschaft, von solchen romantisierten, negativen Images wegzukommen. Das ist wie im Fußball, wo immer die Forderung in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, nach echten Kerlen, nach echten Persönlichkeiten laut wird, wo man sich dann diese 90er, 80er Jahre Fußballer anguckt und sich denkt, ja, das war einfach halt ein lautes, toxisches Arschloch. So, ich bin ganz froh, dass wir die immer weniger im Sport haben und dass es da inzwischen Männer gibt, die, keine Ahnung, die Bücher lesen und die Sachen reposten von Rassismuskritik und pro-feministischen Aussagen, ja, weiß ich nicht, mir fällt da spontan ein Benedikt Höwedes ein, der sich in dem Kontext immer wieder in meinem Instagram-Feed positiv hervortut, ja, und das sind keine weichgespülten Männer, sondern das sind einfach untoxische Männer, ja. Und das ist eigentlich das, was wir mehr brauchen in dieser Gesellschaft, und deshalb auf jeden Fall unser Appell, wieder dem Bad-Boy-Image, seid keine Bad-Boys und seid stolz darauf, wenn ihr Anti-Bad-Boys Eigenschaften aufweist. Und auch nochmal zu diesem Incel-Ding, ich denke, das ist auch ein Weg in das Incel, in das frauenhassende Dasein ist, zu merken, oh, ich bin kein Bad Boy. Und aus diesem Selbsthass, kein Bad Boy sein zu können, kein vermeintlich begehrenswerter Stereotyp für Frauen sein zu können, vor allem, entsteht dann eine Projektion dieses Selbsthasses auf Frauen, die in diese frauenhassende Incel-Bewegung führt. Ja. Also es sind nicht die Frauen, die du hast. Die sagen ja auch selber, sie hassen sich selber. Mhm. Incels, wir machen nochmal eine Folge zu Incels, halten wir, glaube ich, fest, aus dieser Folge. Es ist dieses, ich hasse mich selber total, aber die Frauen sind schuld daran, dass ich mich hasse. Und das stimmt nicht, sondern dein Selbsthass ist schuld daran, dass der Hass darauf, dass du kein Bad Boy sein kannst, dass du kein begehrenswerter, vermeintlich begehrenswerter Mann, toxischer Mann sein kannst, der ist daran schuld, dass du dich so selber hast. Und davon müssen wir natürlich langfristig wegkommen. Das heißt, übt Kritik daran, wenn es immer noch diese romantisierenden Bad Boy-Schilderungen gibt, sowohl in den Schilderungen anderer Menschen als auch in medialer Repräsentation. Und deshalb möchte ich mich auch ganz deutlich gegen Filme wie The Fucking Kissing Booth aussprechen, wo das eben wieder ein Mensch ist, der Erfolg hat und der Held der Geschichte ist und der sich wandelt und ach, dann ist das alles so toll. Nee, wir brauchen weniger Bad Boys.
Das heißt, wir fassen zusammen, Bad Boys, what you gonna do when they come for you, yeah, sit down with them and tell them how their actions are problematic.
Genau.
That's it. Ja, genau. Also setzt euch hin, wenn die Bad Boys kommen und erzählt ihnen, dass sie keine Bad Boys sein müssen und das, was sie tun, problematisch ist. Und ihr müsst ja nicht scheiße zu denen sein, unbedingt. Ne?
Ja. Gut, Felix, das war unsere Folge zu Bad Boys. Ein wunderbares Fazit. Vielleicht kannst du ja ein Gitarrencover zu Bad Boys machen und als Intro schnell noch
Ja, mal gucken.
Oder auch nicht. Egal. Wir haben schon wieder nicht über unsere Reflexionsaufgaben gesprochen. Deswegen unsere Selfcare-Aufgaben. Deshalb stellen wir uns jetzt einfach schnell welche für nächste Woche und wir schreiben beide Briefe an unsere Wannabe Bad Boys, Images von vor 10 Jahren. Wie wär's?
Guck mal, das ist doch gut.
Ob wir so vorlesen oder nicht, ist dann nochmal eine andere Sache, aber lass uns das mal machen. Und dann reden wir nächste Woche darüber, wie das für uns war. Vielleicht müssen wir sie nicht im Detail vorlesen. Wer das möchte, kann das machen. Ich muss jetzt zum Impfen.
Ja, gut.
Wir bedanken uns bei euch ganz ausdrücklich fürs Zuhören, hoffen, euch hat diese Folge gefallen und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder bei Männer, die weinen einschaltet. Macht's gut und bis bald. Liebe Grüße. Tschüss.